Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Wenn ihr in der letzten Folge am Dienstag schon reingehört habt, dann wisst ihr, worauf ihr euch heute freuen könnt. Nämlich den alten und den neuen Trainer des VfB Oldenburg. Ich glaube, man kann sagen, we call it a comeback. Hallo, Dario Fossi.
Moin.
Dario, schön, dass du dir Zeit genommen hast in einer sicherlich intensiven ersten Woche, seitdem du wieder beim VfB bist. Weil so viel zu bereden ist. Ich glaube, wir können wahnsinnig viele Fragen stellen. Wir haben auch die Hörerinnen und Hörer vorher aufgerufen, uns ein paar Fragen zu stellen, was sie auch getan haben. Verzichte ich heute mal auf eine Tradition, die wir hier sonst pflegen im Podcast. Wir machen in der Regel eine Stellfragerunde. Das lassen wir diesmal mal ausfallen, weil wir, glaube ich, Fragen über Fragen haben. Dario, du kommst gerade vom Training. Hast du deine Stimme ein bisschen geschont für unseren Podcast oder wurde es laut?
Ja, wenn ich meine Stimme mitbekommen habe, wie sie nach dem Spiel war und auch am Sonntag, bin ich froh, dass ich sie wieder habe, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich habe sie gehört, sie war etwas angeschlagen, muss ich sagen, also am Samstagabend direkt nach dem Heimspiel.
Ja, also Sonntag habe ich mich selbst zu Hause nicht richtig hören können, beziehungsweise meine Family nicht, weil sie schon sehr angeschlagen war, aber es ist jetzt ein paar Tage vorbei und alles, ich glaube, man hört mich ganz gut.
Was stand heute Morgen so auf dem Trainingsprogramm?
Ja, heute war Hauptbelastungstag. Das heißt, dass wir schon sehr hoch gefahren sind, sehr, sehr belastet haben, geguckt haben, dass wir so in Wettkampfniveau trainieren können. Und die Jungs haben das heute echt sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Dario, wir wollen heute natürlich über so die verschiedenen Phasen auch sprechen, die du durchgegangen bist, seitdem sich der VfB März 2023 von dir getrennt hat. Seitdem haben wir dich ja so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen aus den Ohren verloren, aber aus den Augen verloren heißt es natürlich, aber wir sind hier im Podcast, also aus den Ohren verloren. Du warst tatsächlich übrigens noch nicht bei uns im Podcast zu Gast, nur im VfB-Talk während der Drittligasaison. Würde ich einfach mal ganz flapsig fragen, wie war es denn am letzten Donnerstag erstmals wieder in Dornstede zu trainieren? Komisches Gefühl, ist noch alles da gewesen, wo es vorher war, oder gibt's Neuerungen?
Das eine oder andere hat sich schon etwas geändert. Natürlich der Weg dorthin war mir sehr, sehr bekannt. Und es war für mich schon auch ein schönes Gefühl, dort wieder zurückzufahren nach Dornstede zum Trainingsgelände. Und es war eine verrückte, außergewöhnliche Zeit, die ich dort dann in den ersten Minuten hatte, weil natürlich trotzdem, man kommt rein, die Spieler sehen dann einen an und sehen, okay, da ist der neue Trainer, die ersten Gespräche finden statt. Das hatte ich ja so in der Konstellation ja schon nicht, aber es war schlussendlich alles vollkommen in Ordnung.
Wir haben Bilder vom ersten Training gesehen. Ich weiß nicht, ob unser Fotograf bzw. André von Elten war es, der ja auch für den VfB fotografiert, so einen Riesenjob gemacht hat. Auf jeden Fall eine hochemotionale Ansprache auf dem Platz, so sah das aus beim ersten Training. Ich weiß nicht, ob es direkt nach einer ersten Übung war. Du hast da sehr lautstark, sag ich mal, lautstark, das kann man auf dem Foto nicht sehen, aber der Mund war weit aufgerissen, die Arme weit von dir. So bist du natürlich auch bekannt. Hast du direkt am Donnerstag im ersten Training schon Gas gegeben? Wie müssen wir so uns ein erstes Training als neuer Trainer vorstellen?
Ja, es war schon angedacht, dass wir uns einfach erstmal kennenlernen und auch die Jungs einfach auch mal laufen lassen. Wir wollten sie einfach nur spielen lassen und ich wollte es mir einfach erstmal auch nur angucken. Aber es waren dann einfach ein paar Szenen da, wo ich mir gesagt habe, ich kann jetzt ruhig sein oder ich kann der Mannschaft was mitgeben. Und ich wollte es dann von Beginn an wollte ich es nutzen, weil ich wusste, ich hatte nur 2 Tage irgendwie einen gewissen Inhalt oder Input mitzugeben. Und deshalb war ich das ein oder andere Mal auch drin, habe was gesagt. Aber wenn man sich das Spiel dann am Samstag anguckt, haben sie, glaube ich, schon einiges mitgenommen.
Wie intensiv waren die Tage, bevor letztlich es feststand, dass du zurückkehren wirst zum VfB? Ich glaube, es hat mehrere Gespräche gegeben, das habt ihr ja auch mehrmals gesagt. Das ist alles nicht in so einem Gespräch abhandelbar, ob es für beide Seiten passt. Nimm uns vielleicht ein bisschen mit, ohne natürlich, dass du da jetzt internas preisgeben wirst. Was war so dein erstes Gefühl, als der VfB angefragt hast? War noch ein bisschen Skepsis dabei? Will ich das wirklich ein zweites Mal machen? Du bist immer bei den Heimspielen fast da gewesen, kennst die Mannschaft. Wie war so deine erste Reaktion?
Nein, es war sehr, sehr intensiv. Ab dem ersten Gespräch hat man schon gemerkt, dass wir zueinander finden möchten, aber es einfach auch Punkte gibt von beiden Seiten, die wir offen und ehrlich besprechen müssen, weil das ist natürlich auch jetzt sehr einfach gesagt, auch wir holen den Aufstiegstrainer zurück und alles funktioniert. So einfach, finde ich, ist es nicht. Und da finde ich, dass wir tolle Gespräche hatten, toll analysiert haben, geschaut haben, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Was haben wir davon, wenn wir es machen? Was habe ich davon, wenn wir es machen? Und schlussendlich sind wir übereingekommen, dass wir gesagt haben, das ist, glaube ich, eine Riesenchance, das ist eine Riesenstärke, das zu machen. Da war ich schon für mich sehr überzeugt, das zu machen.
Ist das auch der Grund, dass es letztlich ja fast 2 Wochen gedauert hat, bis du vorgestellt wurdest? Weil ich bin mir relativ sicher, beziehungsweise Bastian hat es mir auch gesagt, dass er ja dich relativ direkt auch angefragt hat. Aber es ist ja schon auch eine Zeit vergangen dann.
Ja, nochmal, in einem Gespräch kann man schon viel erfahren, das ist schon klar. Aber ich denke, man muss sich auch mal zurücksetzen und reflektieren und gucken, was wurde da gesagt, stimme ich dem auch zu, kann ich das auch so mit mir vereinbaren, genauso aufs Vereinsseite aus. Und jeder hat so seine Zeit gebraucht und jeder hatte noch Nachfragen. Und das ist ein Prozess, den ich gar nicht so für schlecht finde. Bevor man irgendwas überstürzt und am Ende des Tages sagt, auch man hat das jetzt fix gemacht und hat doch noch ein paar Fragen. Und ich fand das vollkommen in Ordnung.
War auch gar nicht wertend gemeint, aber ja, man kennt das ja, wenn dann so ein Trainer freigestellt wird und ein Verein auf Suche ist, klar, irgendwo gibt es jeden Tag die Frage, vergeht wieder ein Tag. So, was ist denn jetzt? Aber das ist letztlich nur am Rande. Die 48 Stunden, nenne ich es jetzt mal, ein paar mehr waren es, Donnerstag bis Samstagabend. Hast du die noch vor Augen oder sind die so dermaßen durch dich durchgerast, weil du Training, Gespräche, Taktikplan, was machen wir und jetzt ist schon Spiel, muss schon eine wahnsinnig ja, intensive Zeit gewesen sein, oder?
Schon, es war, wenn ich so rückblickend betrachte, in meiner ganzen Zeit ist das schon die intensivste Zeit gewesen, weil man entschließt sich am Donnerstag anzufangen und weiß, man hat irgendwie nur 2 Tage, was macht man? Dann weiß man ja auch vor die Gespräche, dann hat man sich ja auch schon Kopf gemacht, wie gehe ich in die Mannschaft rein, was mache ich, was versuche ich? Und dann liefen die 48 Stunden liefen wie Sekunden an einem vorbei und ich war total gespannt, wie dann das Spiel dann auch ablief oder abläuft. Und aber die 48 Stunden waren schon für mich sehr, sehr, sehr turbulent und intensiv.
Auf das Spiel kommen wir natürlich später nochmal zu sprechen, beziehungsweise so auf dem Block, was für eine Mannschaft hast du vorgefunden, wie zufrieden bist du mit dem ersten Eindruck und was hast du vor? Ich will aber nochmal den Schritt zurückgehen, bevor wir dann über das Aktuelle sprechen, weil ja, das war alles für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich eine wahnsinnig schöne Zeit, nenne ich es jetzt mal, in der dritten Liga, die dann irgendwann im März 2023 ein Ende gefunden hat. Du bist ein Mensch, der, glaube ich, sehr viel reflektiert. So gut glaube ich, dich einschätzen zu können. Würdest du heute irgendetwas anderes machen nach dem Drittliga-Aufstieg?
Ich finde, das ist die Frage ist viel zu einfach.
Ja, habe ich befürchtet, aber ich wollte sie trotzdem stellen.
Ja, ja, es ist viel zu einfach. Die Frage ist schon, würde ich schon gegen St. Pauli alles anders machen oder würde ich was anders machen? Und das ist ein paar Tage her. Mhm. Das kann man ja schon darauf münzen. Und man kann vieles verändern, man hätte vieles anders machen können, aber man hätte auch vieles genauso machen können, wie man es gemacht hat. Es gibt Punkte, die sind nicht aufgegangen und die habe ich schon für mich reflektiert und analysiert. Und schlussendlich ist es aber auch trotzdem schwierig zu sagen, hätte ich es doch nur so gemacht. Weil wir wissen selbst nicht, wie es dann gelaufen ist, wäre. Und es waren Punkte, die dazu geführt haben, dass wir halt in der dritten Liga dann irgendwann mal nicht mehr richtig bestehen konnten. Da nehme ich mich nicht raus. Aber es ist jetzt schwierig, detailliert zu sagen, hätte ich das geändert, hätte ich das so gemacht, dann wären wir vielleicht dahin. Das hätte alles sein können, aber schlussendlich weiß ich es nicht. Und dann will ich mich auch nicht so sehr befangen damit, beziehungsweise befassen damit. Und weiß aber, das schon sehr, sehr gut einzuordnen, was wie es gelaufen ist.
Gibt es da was Konkretes, wo du sagst, das hätte ich heute anders gemacht?
Na, das ist...
Ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist, aber ich hake mal nach.
Ja, es ist, bleibe ich meinem Spielstil treu oder nicht? Gehe ich vielleicht und bleibe meinem Punkt so wie ich bin und sage mir, wir haben es vielleicht in einer Zeit dann nicht mehr so konsequent gemacht, zu sagen, ändere ich das System oder verfeinere ich einfach nochmal unser Spiel und zu sagen, wir machen es ja schon gut, bleib da drin und mach es halt noch besser oder verändere das System. Es ist natürlich jetzt, wenn man es so ein bisschen besprechen kann, hatten wir natürlich dann auch irgendwann mal ein Mittelfeld, wo ich für mich nicht unbedingt defensiver stehen wollte mit einer Dreierkette, sondern wir hatten mit Stendera, mit Buchtmann, mit Manni Starke, mit Kamal Krasniqi für mich ein Vierergespann, was für mich Drittliga tauglich hoch 10 ist. Und ich mir gesagt habe, wenn ich eine Dreierkette spiele, kann ich mit den Vieren im Zentrum spielen und schauen, dass wir da was rausbekommen. Schlussendlich war es aber dann so, es weiß dann auch jeder, dass wir den einen oder anderen dann halt nicht auf der Platte hatten. Somit ist das gesprengt worden, was aber jetzt keine Ausrede sein soll. Aber das war so mein Plan. Jetzt können wir darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. Es weiß halt keiner.
Das ist richtig. Das ist auch tatsächlich ein wenig Kaffeesatzleserei, aber ja, trotzdem finde ich es interessant, was du zum Beispiel da angesprochen hast, weil ich glaube, der mutige Spielstil des VfB in der Regionalliga-Aufstiegssaison war ja bekannt und er ist voll aufgegangen. Und du hast es ja versucht dann in der dritten Liga und es hat auch am Anfang, da spielt dann immer noch so ein bisschen auch die Aufstiegseuphorie mit in einer Mannschaft, auch finde ich ganz gut geklappt, ne? Und irgendwann, ja, ist dann so ein bisschen, hat sich's gekehrt, ne? Aber gut, da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ich habe eine erste Hörerfrage in dem Zusammenhang, die ich ganz interessant finde. Ich warne dich, es sind nicht so die einfachsten Fragen. Wir haben eine Hörerfrage von Axel Oliver, übrigens vom Fanclub Berlin-Brandenburg des VfB Oldenburg, über den wir auch schon mal berichtet haben. Viele Grüße. Der fragt, was unterscheidet den Trainer Dario Fossi von 2022 und den Trainer Dario Fossi von heute?
Erstmal schöne Grüße zurück. Und danke für die Frage. Ich habe mich schon alleine schon durch die Pro-Lizenz verändert. Nicht als Mensch, sondern als fachlichen Trainer, der da sehr, sehr, sehr viel dazugelernt hat. Aber sind wir jetzt ehrlich, ich kann jetzt hier nicht stehen und sagen, ich habe jetzt die Pro-Lizenz und bin jetzt ein komplett anderer Trainer, weil ich es ja auch jetzt noch nicht ausgeübt habe. Also ich hatte jetzt in der Zwischenzeit auch noch keinen Verein, um zu sagen, die Inhalte, die ich dort für mich gewinnen konnte, die besitzen jetzt. Aber ich habe ein anderes Verständnis von Fußball, von Abläufen, die mir so zwar irgendwie doch schon bekannt waren, aber ich sie zur Seite gelegt habe und gesehen habe, dass sie, wenn ich sie zur Seite lege, sind sie zu wertvoll, um maximalen Erfolg zu haben oder dass ich es halt dann nicht erringe. Und da bin ich schon sehr, sehr weit. Auch in der Trainingsgestaltung, wie ich Fußball spielen möchte, wie ich trainieren möchte, hat sich schon, glaube ich, bei mir ein Bild verändert.
Okay. Ja, das leitet so ein bisschen über so in die nächste Phase. Das ist dann die Phase eben nach der Freistellung. Du hast deine UEFA Pro-Lizenz absolviert. Da gehörten auch diverse Hospitationen dazu. Du warst zum Beispiel, hast du mir mal erzählt, beim SC Freiburg, bei Christian Streich. Du warst bei Christian Tietz beim FC Magdeburg. Dazu, glaube ich, viele, viele kürzere Besuche bei Fußball-Bundesligisten oder Zweitligisten. Was ist das, was kannst du mitnehmen aus so einer Zeit alles? Also was verändert das für dich? Was kannst du transportieren in deine heutige Arbeit?
Ich kann schon Dinge dort bei uns transportieren, was natürlich aber trotzdem auch schwierig ist, wenn wir ehrlich sind. Das sind Vereine, die hoch professionell aufgestellt sind, in dem ein Trainerteam nicht durch, wie bei uns, zwei oder drei Menschen besetzt ist, sondern mit 10, 11, 12 Leuten. Du kannst da ganz anders trainieren. Aber was ich gesehen habe, ist, dass man als Team, nicht nur als Mannschaft, also die Spieler funktionieren, sondern wir drumherum müssen total gut funktionieren, weil es einfach Abläufe gibt, die wir miteinander gehen müssen. Und ich gesehen habe, wie stark so ein Team arbeiten kann. Und gesehen habe, wenn wir inhaltlich den Spielern mehr geben, was sie brauchen, werden sie auch schneller das Spiel verstehen und auf dem Platz dann überbringen können und somit auch die Trainingsgestaltung für mich komplett anders ist, als es vorher war.
Jetzt ist Christian Streich, glaube ich, für jeden Fußballfan in Deutschland irgendwie eine besondere Person und du hast mir, glaube ich, damals erzählt, dass du davon beeindruckt warst, dass du quasi direkt irgendwo überall mitgenommen wurdest. Also du durftest in Gesprächen, in Einzelgesprächen mit dabei sein und reinhören. Das ist schon was Besonderes gewesen, oder?
Ja, ich muss jetzt sagen, das hatte ich in so gut wie allen Hospitationen so, dass ich sehr schnell drin war. Freiburg war für mich sehr, sehr speziell, weil es halt schon ein Riesenverein ist. Kommt so in Deutschland irgendwie so klein rüber, aber es ist ein wirklich toll hochprofessioneller Verein, familiärer Verein. Und dort war ich, das habe mich hingesetzt und habe gedacht, oh, ich arbeite hier schon. Das war von der Wertschätzung her sehr hoch. Also es ist auch sehr ein Vertrauensbeweis, dass da jemand Fremdes kommt und eigentlich sofort komplett mit drin ist. Da habe ich natürlich auch Julian Schuster zu verdanken, weil er bei uns im Kurs war. Und
heutiger Bundesliga-Trainer, ja.
Genau, es mir dann auch ermöglicht hat, hat dann für mich angefragt und hat gesagt, du, der Dario ist ein netter Mensch, netter Trainer, guter Trainer, der ob er eine Woche kommen kann. Und da war ich eine Woche da und es war eine intensive Woche, muss ich schon sagen. Aber ich habe dort in allen Bereichen super viel mitnehmen können und habe auch viel gesehen, viel gehört. Das war, ja, nochmal vielen, vielen Dank dafür.
Ja, wenn du Julian Schuster jetzt schon ansprichst, ist das was, also bleibt man da im Kontakt, ist das was, wo du jetzt natürlich gratuliert hast zu seiner neuen Aufgabe oder verliert man sich dann nach so einem Lehrgang doch aus den Augen?
Nö, wir haben uns als Gruppe so nicht verloren. Wir haben immer noch eine gemeinsame Gruppe, wo wir uns immer gratulieren. Natürlich mit dem einen oder anderen versteht man sich dann irgendwie vielleicht ein bisschen besser, was das andere nicht schmälern möchte, aber mit Julian, ich habe ihn auch dann bei seinem ersten Pflichtspiel gesehen, als sie dann in Osnabrück ihr erstes Pokalspiel dann hatten, bin ich extra hingefahren, weil ich es ihm sehr, sehr gönne und weil ich schon glaube, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist und noch ein viel, viel größerer Trainer werden kann.
Mhm. Interessant. Hier haben wir eine Hörerfrage, die passt nämlich auch sehr gut dazu. Und zwar von Bernhard ist die diesmal. Dario ist mir im Stadion in den letzten Wochen ein paar Mal aufgefallen. Ich habe mir sehr gewünscht, dass er wieder Trainer des VfB wird. Ich finde, er verleiht dem VfB einen Hauch SC Freiburg. Sieht Dario das Potenzial, in Oldenburg einen Verein zu installieren, der ein wenig etwas vom SC Freiburg hat?
Ein Verein zu werden wie der SC Freiburg, das schaffst du nicht heute und das schaffst du auch nicht morgen. Das ist ein Riesenprozess. Ich glaube, der SC Freiburg hat das Image und die Größe dieses Clubs auf jahrelang hin gearbeitet. Ich sehe hier, das ist schwierig, aber wenn ich mir die Zeit zurück anschaue, habe ich das Gefühl, dass wir das schaffen können, solch ein Verein zu werden, weil mir geht es gar nicht um den ganzen Erfolg mit der dritten Liga, sondern mir geht es ums Drumherum. Ich habe einen VfB erlebt, der einfach dankbar war, demütig war, so zusammengehalten hat. Das ist für mich viel, viel größer als der Aufstieg. Die Art und Weise, wie die Zuschauer auf einmal da waren, wie der Verein sich repräsentiert hat, wie wir als Mannschaft funktioniert haben, wie wir auch mit den Medien funktioniert haben, war für mich eine Rieseneinheit. Und ich glaube, das hatte der VfB in den Jahren zuvor gar nicht. Und das ist der Punkt, wenn wir da nochmal zurückgehen, weshalb ich auch sehr gerne wieder zurückgekommen bin, weil ich da Riesenpotenzial sehe, dass wir hier wirklich was aufbauen können, wenn wir in den Strukturen top arbeiten, zusammenhalten und reflektiert einfach weiterarbeiten und gucken, dass wir es stetig weiter aufbauen und Potenzial ist hier wirklich vorhanden.
Das hören unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, sehr gerne. Während du deine Lizenz absolviert hast, haben wir übrigens auch ein etwas längeres Telefoninterview gemacht. Da habe ich noch mal ein bisschen gelesen und da hast du damals gesagt, ja, ich mache das Ganze natürlich, weil ich will zurück in den Profifußball. Ich weiß aber auch, dass die Vereine jetzt nicht auf mich warten, nur weil ich mal ein Jahr mit dem VfB in der dritten Liga gespielt habe. Du hast auch gesagt, es gibt wahnsinnig viele, viele gute Trainer, die eine neue Aufgabe suchen, wie ja du jetzt bis zuletzt auch. Hast du es dir so schwierig vorgestellt, danach etwas Neues zu finden? Oder, also jetzt mal fernab davon, dass du jetzt beim VfB zurück bist, hast du in der Zeit der Auszeit so kompliziert erwartet, etwas Neues zu finden? Oder war das für dich völlig in Ordnung und du warst gar nicht so intensiv auf der Suche?
Ja, wenn man sich anguckt, also meine Trainerkarriere ist ja jetzt nicht schon super lang. Also ich arbeite jetzt seit 2016 als Trainer und habe sehr, sehr klein angefangen. Ich habe das alles gar nicht kommen sehen, weil ich einfach gucken wollte, ist das überhaupt was für mich? Mit der Lizenz, muss ich sagen, hat sich mein Blick total verändert, weil ich gemerkt habe, so einfach ist es gar nicht, da oben anzukommen. Also ich kann in die Regionalliga aufsteigen mit dem VfL, ich kann in die dritte Liga aufsteigen mit dem VfB, Und es ist keine Garantie, dass ich einen wirklich tollen professionellen Job bekomme, weil es einfach zu wenig Stellen gibt für so viele Trainer. Das ist einem dann so, schon sehr stark bewusst geworden, wie viele tolle Trainer es auch gibt, auch in den unteren Bereichen, und es zu wenig Plätze gibt. Und dann hat mich schon gemerkt, es ist ein Wunsch, es ist ein Traum, dort zu arbeiten, weil man einfach auch sieht, wie toll man sich entwickeln kann. Sei es Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, ist egal was, aber man entwickelt sich wirklich sehr, sehr stark. Aber es ist, der Markt ist riesig, und es hat mir schon aufgezeigt, dass es nicht von heute auf morgen so sein kann.
Was hat das mit dir gemacht, als du auf eine neue Aufgabe gewartet hast? War das für dich okay, weil du hast Familie, du hast mehr Freizeit, du hast vielleicht auch mehr Urlaub? Oder war die Ungeduld und die Anspannung in dir schon groß, dass du mal wieder ran willst an die Seitenlinie?
Wenn ich ehrlich bin, die erste Zeit nach meiner Entlassung waren für mich, das war schon eine Befreiung. Mhm. Nicht, dass ich das nicht gern gemacht habe, aber es man muss schon sagen, die Arbeit als Trainer ist wirklich immens, weil du tagtäglich musst du abliefern, weil die Spieler wollen was sehen, die wollen was hören, die wollen geleitet werden, die wollen einen Plan haben. Dann am Wochenende werde ich bewertet nach dem Ergebnis. Kann so gut spielen, wie wir wollen. Wenn wir verlieren, ist der Trainer halt irgendwie auch dran schuld. Die Analysen wieder machen, warum ist es schief gelaufen, warum ist es gut gelaufen, was kann man besser machen. Das hat mich schon total befreit, weil ich es dann in dem Moment nicht mehr machen musste. Das hat mir auch gut getan, weil ich jetzt dann auch 8 Jahre unter Strom war. Die ganzen Erfolge sind toll, weil wenn man sich überlegt, ich konnte mich jetzt nicht hinsetzen nach dem Drittliga-Aufstieg und das mal genießen.
Ja, glaube ich, 2-3 Wochen, ne? Dann genau, ging die Vorbereitung direkt wieder los, ja.
Genau, ich bin dann nach dem Aufstieg 5 Tage weggefahren. Hat der Verein gesagt, fahr mal 5 Tage weg.
Ja.
Aber ich habe 24 Stunden telefoniert. Also ich war eigentlich gar nicht im Urlaub, konnte gar nicht abschalten. Also auf der einen Seite hat es mir wirklich gut getan und da hatte ich jetzt auch nicht den Punkt, irgendwas zu machen. Da war es auch gut, dass ich mich fallen lassen konnte, auch die Lizenz in Ruhe machen konnte, meine Familie einfach auch mehr von mir hatte. Aber irgendwann mal ist auch der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich würde schon gern was machen. Und spätestens als die Lizenz zu Ende war im Winter, hatte ich ja noch nicht mal das. Und dann hat mir das nicht mehr viel gegeben, in den Stadien zu sein und sich die Spiele anzugucken. Es war schön, aber ich hatte dann einfach auch keinen Auftrag. Und ich brenne ja für den Job und deshalb war es für mich dann irgendwann mal auch schwierig.
Mhm. Du warst, glaube ich, im Winter ja auch kurzzeitig mal beim Wuppertaler SV im Gespräch. Zumindest, ja doch, das darf man, glaube ich, so sagen. Ne? Stand ja auch zumindest in den Wuppertaler Medien auch. Wir haben es dann zitiert. Bevor wir dann, gleich kommen wir wirklich zum VfB-Block. Letzte Frage, ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht insgeheim zum Ziel gesetzt hat, jetzt im Sommer 2024, zur neuen Saison, da möchte ich einen neuen Verein haben. War das so oder warst du wirklich noch entspannt auch im Sommer?
Nein, ich denke, für jeden Trainer, der keinen Job als Trainer hat, ist es nichts Besseres, direkt von Anfang an da zu sein.
Ja.
Natürlich haben wir dann dahin geschielt und haben gesagt, komm, jetzt im Sommer muss was kommen. Aber es war, um ehrlich zu sein, schon im März, April habe ich mich dann spätestens im April habe ich mich davon verabschiedet, weil ich mir gesagt habe, wenn jetzt noch jemand anklopft, dann wird es auch schwierig, weil eine Planung muss ja trotzdem da sein. Mich kann man jetzt nicht im Mai anrufen oder im Juni und sagen, jetzt mach das mal, weil ich finde schon, dass das professionell und gut ablaufen sollte, dass man sich auch gut vorbereiten kann. Das kann passieren, ja. Aber im Endeffekt müsste man wissen, mit welchem Trainer man in diese neue Saison geht.
Ja.
So war es für mich so ab April, Ende April, so ein Punkt, oh, wenn jetzt noch was kommt, wird es eh schwierig. Und dann konnte ich mich auch schon fallen lassen. Aber die Phase zwischen Februar und April war schon intensiv, weil man da auch einige Gespräche geführt hatte. Mhm. Das eine hat sich dann auch nicht ergeben, das andere wollte man dann auch nicht. Und und dann war es aber für mich irgendwann mal im Mai, war es dann so der Punkt, ach, jetzt kann ich mich aber irgendwie wieder entspannen, weil ich weiß, jetzt passiert ja auch erstmal nichts. Die Vorbereitung läuft, es wird ja kein Trainer jetzt in der Vorbereitung geschmissen, ja. So dass ich mich dann einfach wieder...
Ist bestimmt auch schon vorgekommen, aber eher unüblich.
Ja, klar. Und dann hatte ich wieder so eine Phase, wo ich für mich wieder runterkommen konnte. Aber dann wusste ich auch, wenn die Saison wieder anfängt, 3-4 Spieltage dauert es und bis die ersten Trainer irgendwie in Frage kommen. Und was ich nicht schön finde, weil ich stecke ja selbst in der Situation, aber die halt keinen Job haben, müssen halt darauf hoffen, dass irgendwas passiert. Und dann waren wir schon vorbereitet.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
So, wir kommen jetzt natürlich zum VfB im Hier und Jetzt. Dario, wie neu fühlt sich eigentlich die Mannschaft für dich an? Weil, ehrlicherweise, es sind nur noch 7 Spieler von denen da, die du früher trainiert hast. Es ist so ein bisschen, ja, der alte Verein im neuen fußballerischen Gewand, nenne ich es jetzt mal, mit neuen Spielern. Ja, was ist so dein Eindruck?
Ja, die Räumlichkeiten und alles ist bekannt, aber der Inhalt ist was anderes. Das muss ich schon sagen. Also wir haben jetzt nur noch ein paar Spieler von meiner Zeit aus da. Den Rest kenne ich, weil ich sie einfach fußballisch gesehen habe, aber ich kannte sie...
Aber nicht persönlich.
Genau, ich kannte sie nicht persönlich, hatte noch keine Gespräche mit ihnen vorher. Und es ist schon sehr, sehr neu. Und ich muss auch sagen, es ist man kann es nicht vergleichen. Es ist schon eine andere Mannschaft, es sind andere Charaktere, es ist ein anderer... Spielstil, den sie vielleicht haben wollen oder haben sehen oder spielen können, das ist dann schon nicht zu vergleichen mit der Mannschaft von vor ein paar Jahren.
Ist das gut, dass eben nicht noch vielleicht sogar 12, 13 vom alten Kader dabei sind, weil du einfach, also weil natürlich dann ein Großteil dich auch einfach noch nicht kennt und deine Ansätze? Oder sagst du, ach komm, wenn da noch so viele Alte da wären, könnten wir natürlich relativ schnell und schneller als vielleicht mit einer neuen Mannschaft unsere gewohnten Abläufe einstudieren.
Sowohl als auch. Also ich finde, beides hätte was gehabt, aber im Endeffekt geht es darum, Spieler zu haben, die Bock haben, das, was wir der Mannschaft mitgeben, mitzutragen und so zu spielen. Das kannst du mit einer komplett neuen Mannschaft auch hinkriegen. Wenn sie nicht bereit sind, das abzurufen, dann habe ich es eh auch schwer. Das wäre genauso mit den, wenn ich jetzt 12 Spieler hätte von früher und die das irgendwie nicht mehr mittragen können wollen, dann hätte ich es ja auch schwer gehabt. Deshalb sowohl als auch. Ich finde jetzt so die Mischung, ich finde es toll, weil es für mich auch spannend ist, die Spieler jetzt in eine andere Rolle zu stecken und zu schauen, was sie da aus sich herausholen können.
Mhm. Weil ich jetzt gesagt habe, 7 Spieler, ich will das auch einmal konkret benennen, das sind Leon Deichmann, Patrick Möschel, Pascal Richter, Christopher Buchtmann, Raphael Brandt, Nico Kniestock und Lino Schäfer, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, die schon bei dir trainiert und gespielt haben. Was hast du so ganz allgemein für eine Mannschaft vorgefunden? Ich meine, der VfB war vorher 6 Pflichtspiele, 5 Ligaspiele ohne Sieg. Da war die ein oder andere schwache Leistung dabei in der ersten Saisonphase. Dazu gibt es relativ viele Verletzte auch immer noch. Was war so dein erster Eindruck von der Mannschaft?
Vorab möchte ich das wirklich erwähnen, dass ich das versuche, so weitestgehend wertfrei zu besprechen,
ja.
Weil ich mir das nicht anmaßen möchte, irgendwas zu sagen, was vielleicht meinem Vorgänger oder irgendjemanden betrifft.
Ja.
Das Einzige sind einfach Punkte. Ich habe eine Mannschaft schon gesehen, die halt nicht mental da ist. Aber das hat natürlich auch damit zu rufen, weil die Saison einfach auch nicht gut läuft. Da kann man vom Spielstil oder von allem kann man das ausklammern. Die Ergebnisse stimmen nicht. Sind wir ehrlich, VfB Oldenburg ist halt, wenn man hier spielt, weiß man auch, dass es einen gewissen Druck gibt, auch wenn wir es, wenn der Verein sagt, wir wollen in die Strukturen investieren und können vielleicht gar nicht da oben angreifen oder es wird viel, viel schwieriger. Weil der Druck beim VfB ist da und das hat man einfach auch gemerkt. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft gerade einen Rucksack hat, den sie schwer tragen kann. Und es war halt so, dass nicht nur ein Rucksack da war und alle haben reingeschmissen, sondern jeder hatte seinen Rucksack auf. Und das hat man halt total gemerkt. Und da müssen wir natürlich ansetzen, dass sie diesen Rucksack zwar weiter tragen, aber auch zur Seite legen können und ihre Leistung abrufen können.
Das machst du wie? Natürlich im Idealfall. Das Einfachste sind Erfolge, wie am Samstagabend, um erstmal fürs Mentale natürlich irgendwo, ja, da eine Wende zu schaffen. Aber viele Einzelgespräche oder geht das erstmal gar nicht so ins Einzelne, sondern in irgendwelchen Gruppenübungen? Wie arbeitest du da so an deinen ersten Tagen?
Ja, jetzt ist halt die Krux, weil ich halt mitten in der Saison da bin.
Ja, jetzt viel Zeit ist nicht.
Genau, und jetzt ist es so, dass ich natürlich wirklich mit allen Spielern und auch drumherum sprechen möchte. Ich möchte wissen, was in ihren Köpfen vorgeht. Ich möchte wissen, was sie brauchen, was ihnen vielleicht auch fehlt. Und in die Inhalte, die wir dann als Trainerteam dann mitgeben, brauchen sie natürlich dann auch. Sie brauchen dann schon einen Plan, den wir mitgeben, weil wir halt auch Fußball spielen wollen und gucken, wie wollen wir es spielen. Also brauchen sie den Plan, wie sie es umsetzen können. Und dann geht es für mich halt, den Spielern so viel Sicherheit zu geben, dass sie sich trauen, auch einen Fehler zu machen. Also beziehungsweise die Aktion zu machen, und was dabei rauskommt, werden wir sehen. Aber ich möchte keinen Spieler auf dem Platz haben, der sich überlegt, das zu machen oder eine Aktion zu starten, ob er vielleicht dann einen Fehler machen könnte. Dann wird es für mich halt sehr, sehr schwierig. Und das müssen wir, diese Blockaden müssen wir rausbekommen. Und wenn man sich jetzt, wenn wir vorab wieder dann Samstag gucken, habe ich schon eine Mannschaft gesehen, die es wirklich sehr oft geschafft hat, den Kopf auszuschalten und zu sagen, ich bin mal positiv und ich glaube dem Ganzen. Und das war dann auch schön zu sehen.
Dann lass uns doch ein bisschen über Samstag sprechen. Was hat dir denn schon gut gefallen? Was hat dir vielleicht noch nicht so gut gefallen? Bei einem 4-0-Sieg gefällt traditionellerweise relativ viel, aber als Trainer wird man auch Dinge gesehen haben, die noch nicht so gut waren.
Nein, wenn wir uns wirklich das ganze Spiel angucken, war es von der Körpersprache, vom Einsatz her, finde ich schon anders als in den Wochen zuvor. Man hat eine befreite Mannschaft gesehen, die noch nicht beflügelt ist, aber sich traut, Dinge zu machen, die sie machen können und wollen. Und das war für mich erstmal schlussendlich wichtig. Dass dann dabei am Ende ein 4-0 rauskommt, ist schön, aber es kaschiert in meinen Augen trotzdem einiges. Also ich stehe jetzt hier nicht und sitze da und sage, oder stehe da und sage, wir haben ein Bombenspiel gemacht, alles ist super. Es hätte in meinen Augen in andere Richtungen laufen können, weil auch St. Pauli dem einen oder anderen guten Ball gespielt hat, uns wirklich vor Aufgaben gestellt hat und wir sie dann...
Anfang zweiter Halbzeit eine gute Chance, Lattenschuss zum möglichen 1-1.
Genau, aber es geht noch nicht mal um die großen Chancen. Wir haben es sehr oft dann am Ende noch vereitelt, weil wir dann individuell eine Grundordnung, die wir gerade nicht gut hatten, dann bereinigt hat. Und es hätte sehr viel passieren können, aber es wurde dann, hat man dann nicht gesehen, weil nichts daraus passiert ist.
Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Grätsche von Anwar Adam, erste Halbzeit bei so einem Querpass, da hätte auch noch eine riesen Torchance daraus werden können, ja.
Genau. Aber das ist ein Punkt, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, das nehme ich gar nicht übel, weil das, was wir spielen wollten, ist eh schon schwierig. Vor meiner Zeit wurde eher versucht, defensiv gut zu stehen, was total in Ordnung ist. Und jetzt kommt ein Trainer und sagt, ja, defensiv stehen, weiß ich nicht, lass mal vorne anlaufen. Das ist schon ein Unterschied. Und dann dafür, das auf 90 Minuten hochzuhalten, das wirklich permanent zu machen, zollt riesen Respekt. Und das hat mir gezeigt, dass die Mannschaft gewillt ist, das zu machen. Und dass wir tolle Ansätze haben und daran aufbauen müssen. Und das ist schon gut zu sehen. Wie gesagt, hätten wir am Ende irgendwie einen Arbeitssieg gehabt mit 1-0, wäre ich total zufrieden gewesen, genauso wie jetzt auch. Jetzt fand ich es einfach schön, weil sie sich dann auch dafür belohnt haben. Und es gibt ja nichts Schöneres, sich selbst zu belohnen.
Du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, dass das vorne Anlaufen, das Pressing war so der für jeden im Stadion größte Unterschied, den man im ersten Spiel jetzt unter deiner Leitung ausmachen konnte. Daraus sind ja auch die ersten beiden Tore resultiert. Und das ist auch ein bisschen der Fußball, den ihr ja in der Aufstiegssaison gespielt habt. Das heißt, das werden wir auch in den nächsten Wochen häufig sehen oder fast immer?
Ich würde es jetzt nicht auf das Anlaufen festlegen. Es geht einfach nur, ich möchte Spieler oder eine Mannschaft haben, die eher agiert. Also ich weiß nicht, wenn man sich selbst so im Leben betrachtet, wie viel Eigenantrieb man haben kann, wenn man was macht, worauf man wirklich selbst Lust hat und sich selbst den Anstoß gibt, als jedes Mal vom Partner oder Partnerin oder von irgendjemandem angetrieben werden muss. Und ich hatte das Gefühl, dass bei dem tiefen Stehen oder bei dem nur Verteidigen, dass man immer nur darauf reagiert, was der Gegner einem anbietet und irgendwie selbst gar nicht zur Entfaltung kommt. Und bei mir ist es halt so, wo ich mir dann sage, oh, ich will sie lieber, dann sollen sie wieder in Aktion bleiben. Und das heißt nicht, dass sie permanent anlaufen müssen, aber dass sie wenigstens auch mal die Musik angeben und sagen, oh, ich zeige dem Gegner, dass ich auch da bin und nicht, dass ich erst da bin, wenn du den Pass spielst. Und das ist so für mich grundlegend wichtig, dass sie agieren, statt zu reagieren.
Wir müssen natürlich auch über die ein oder andere Personalie sprechen und die, wie ich finde, interessanteste ist zurzeit im Tor. Liam Tiernan hat jetzt die letzten zwei Spiele gemacht, schon das Spiel unter Frank Löning und jetzt auch das erste Spiel unter dir. Vorher war Johnny Peitzmeier im Kasten. Ist er jetzt damit die neue Nummer 1 oder willst du dir das noch ein bisschen offen lassen?
Jetzt war ganz klar, zwei Tage war ich da. Liam hat, ich habe es ja gesehen, wirklich ein super tolles Spiel abgeliefert.
In Todesfelde?
In Todesfelde, genau. Und es war für mich einfach mit der Absprache mit Kai und mit Frank, dass wir da jetzt einfach auch erstmal nichts machen für das Spiel. Es war eh schwierig für mich, wie viel verändern wir? Das wird ein neuer Spielstil. Wie viele Spieler wollen wir da verändern? Wollen wir einen Torwart verändern? Schlussendlich weiß man ja nie, wie es gelaufen wäre, hätten wir jetzt auch gewechselt. Aber wir wollten da jetzt erstmal kein neues Gesicht hinstellen, um wieder was zu verändern. Aber schlussendlich habe ich mit den Tormännern Gespräche geführt und einfach ihnen auch gesagt, was ich von ihnen erwarte. Und für mich sind das wirklich zwei super tolle Torhüter. Johnny kenne ich halt jetzt auch noch vom letzten Jahr. Also ihn habe ich ja viel öfter spielen sehen als Liam, aber Liam habe ich jetzt in den Spielen gesehen, in den drei Spielen. Das war ja auch das Pokalspiel, wo er noch gespielt hat, plus jetzt im Training. Er hat eine tolle Ausstrahlung, steht fast unbezwungen dort. Ich will einen nicht rauslassen, das ist Jude. Der kommt ja auch so aus der Jugend, ist ein Riesentalent.
Also wir dritte haben, Torwart, nur kurz genau, einfach, dass ich das einordne.
Ja. Genau, und wir haben drei wirklich Tormänner auf super hohem Niveau und das ist das, was mir gefällt, weil ich das auch brauche. Nur eine Eins zu haben und dann zwei Tormänner, die einfach nur da sind zum Training, finde ich nicht optimal und ich bin sehr froh, dass ich alle drei habe und wie wir es dann aber in den nächsten Wochen einfach bestreiten, wird sich sehen. Wir müssen uns ja auch erstmal alle kennenlernen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber vorher müssen wir uns erstmal auch alle mal richtig kennenlernen.
Die Frage wird dir aus den Ohren herausringen. Ich stelle sie trotzdem. Kannst du dir nochmal vorstellen, eine Torwartrotation einzuführen oder würdest du es heute nicht mehr machen?
Wenn ich Tormänner habe, die auf hohem Niveau sind und für mich gleichwertig sind, indem sie halt, der eine hat die Stärke, der andere die andere Stärke, werde ich mich nie verschließen, einen anderen Torwart zu stellen. Das habe ich den Tormännern auch schon so mitgeteilt. Das heißt nicht, dass bei mir ein Torwart alle Spiele macht, aber ich werde mich nicht verschließen und sagen, du wirst 38 oder 34 Spiele 100% auf der Bank sitzen. Man hat es ja jetzt auch gesehen, wenn wir ehrlich sind, ohne das auch da wertfrei, aber es war einfach, Johnny hat auch in den letzten Wochen für sich eine schwere Zeit, glaube ich, gehabt und hat nicht so performt, wie es vielleicht erwartet ist und auch von ihm.
Wie er es auch in der letzten Saison ja konstant getan hat.
Genau, und man muss dann sagen, dass in der Zeit wohl Liam sehr gut trainiert hat und sehr gut performt hat. Natürlich können wir jetzt sagen, aber gib deiner Nummer 1 das Vertrauen und zieh ihn durch. Aber man sieht doch, was für Stärken man auch darin haben kann, indem man dann sagt, nee, wir geben dem Torwart mal eine Pause. Der andere performt gerade und spielt jetzt 2-0 und hält wirklich herausragend. Also da sieht man schon den Punkt, jetzt kann ich gut reden, weil mein Modell gut funktioniert. Natürlich, wenn jetzt Liam zweimal daneben gegriffen hätte, hätten wir alle gesagt, warum wechseln wir den Torwart? Da sieht auch die Krux des Trainers, egal was wir machen, jeder guckt nur aufs, was könnte falsch laufen. Jetzt ist es gut gelaufen, aber nochmal, es ist so, wir müssen uns auch alle erstmal kennenlernen. Und es ist auch so, dass unser Torwarttrainer dann natürlich sein Auge drauf wirft und schaut, wie wir sie besser machen und wen wir dann am Ende auch stellen können.
Markus Zier als Doppelpack, was hast du an den zwei Tagen mit ihm angestellt? Ich sehe ein breites Lächeln.
Nein, es ist, ich glaube, Zier hat das, weiß ich nicht, ob das ein Problem ist, aber den Punkt, dass man viel vergleicht, genauso wie man jetzt sagt, Dario Fossi ist wieder da und alles läuft wieder. Und wir hatten vorher mit Max Wegner jemanden, der halt einfach ein Paradebeispiel war, anlaufen, rennen, ackern, arbeiten. Und jetzt haben wir Zier als der, das haben wir auch unter uns besprochen, das ist er nicht. Also Markus Zier ist kein Max Wegner.
Ist ein Mittelstürmer, Strafraumstürmer.
Genau, und das müssen wir auch alle ablegen und wir müssen dann differenzieren. Und für mich ist ganz klar, dass wir mit Zier gesprochen haben und gesagt haben, deine Stärken sind einfach in der Box und ich kann dich nicht so anlaufen lassen, wie ich es gerne hätte. Das heißt, du musst klare Aufgaben bekommen, wo du dich sicherer fühlst, anstatt links und rechts zu rennen, dass du einen klaren Mann eventuell bekommst. So hatten wir es jetzt gegen Pauli gemacht, dass wir ganz klar gesagt haben, das ist dein Mann. Und daraufhin musst du dich beschäftigen defensiv und dafür hast du aber mehr freie Räume offensiv. Und danke für die zwei Tore.
Können wir von den 7 Verletzten, die es immer noch sind, zeitnah jemanden zurückerwarten? Oder sind die alle schon noch länger raus? Also gut, über Christopher Buchtmann brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht sprechen, aber Kreuzbandriss, aber so wie ist so der Stand bei Leon Deichmann, bei Nick Otto? Bei Lino Schäfer, der jetzt auch schon ziemlich lange raus ist, wo man immer nicht so genau weiß, Wie lange dauert es noch?
Linus und Nico Mai sind auf den Sprung wieder zurück ins Mannschaftstraining. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich halte aber jetzt nichts davon, überstürzt sie ins Mannschaftstraining komplett reinzupacken. Wir haben sie jetzt in verschiedenen Phasen mit dem Training, nehmen sie dann wieder raus, dass wir sie dann weiterhin stabilisieren und schauen dann, dass wir sie in ein, zwei Wochen komplett im Mannschaftstraining dann drin haben. Das sind so die zwei, die am wahrscheinlichsten zurückkommen. Bei Daichi ist es ein Prozess, wo wir schauen müssen, geht's oder geht's nicht. Aber das kann dauern, es kann aber auch sein, dass es schneller geht. Dann haben wir Ermal, der eigentlich auch noch ein, zwei Wochen bräuchte, um dann wieder zurückzukommen. Ja, Buchti ist länger verletzt, Nick Otto ist noch einen Ticken länger verletzt. Und dann haben wir noch Jason, der, das ist auch wie mit Daichi, das kann morgen vielleicht besser sein, aber es kann auch ein bisschen dauern. Also ich bin froh, dass Linus und Nico in meinen Augen oder in unseren Augen bald so weit sind, dass sie wieder mit im Mannschaftstraining dabei sind.
Ja, okay. Sonntag steht das Auswärtsspiel beim HSV 2 an. Tabellenletzter, hört sich erstmal vielversprechend an. Ich glaube, spielen aber ihre Heimspiele auf Kunstrasen, ne? Erste Frage, dann trainiert ihr wahrscheinlich diese Woche auch an der Maastrichter Straße oder trainiert ihr auf Naturrasen? Und ja, was erwartest du da so von Gegner? Ich weiß, dass du die in Jeddelo angeguckt hast letzte Woche.
Wir trainieren auf jeden Fall auch auf Kunstrasen, um einfach ein bisschen so die Abläufe auch da drin zu haben. Und für mich ist eine Amateurmannschaft, die können stehen, wo sie wollen. Das ist nicht eine Wundertüte, aber es ist Qualität auf jeden Fall da. HSV ist letzter, hat eine riesen Qualität. Das hat man jetzt auch gesehen. Also man sagt so, ja, Pauli war so ein Arbeitssieger, aber ich finde, auch egal wie Pauli ist, aber die musst du trotzdem erstmal schlagen, weil sie einfach junge, gute Talente haben. Das hat der HSV auch. Kriegt es halt in der Saison anscheinend jetzt nicht so richtig auf die Platte, aber die haben für mich eine hohe, hohe Qualität und da sagt der Platz für mich nichts aus.
Okay, wir drücken natürlich da die Daumen. Als letzten Block, Dario, dann kommen wir schon Richtung Ende. Wollen wir noch so ein bisschen über die kurzfristige oder etwas längerfristige Zukunft beim VfB sprechen? Und da habe ich noch mal eine Hörerfrage von Lasse via Spotify, die fand ich sehr schön. Ich stelle sie mal direkt und ohne Umschweife. Wie lange hat Dario eigentlich Vertrag?
Ich habe so viel Zeit, dass es für einen Aufbau genügt.
Für einen Aufbau genügt. Das ist gut, das leitet nämlich ein bisschen zu meiner Frage hin, die glaube ich ein bisschen, ich hole mal ein bisschen aus. Du hast mir zu Beginn der dritten Liga-Saison damals in einem Interview gesagt, dass du vor der Aufstiegssaison zum VfB gegangen bist, mit den Verantwortlichen, auch mit Spielern aus der Mannschaft gesprochen hast und gesagt hast, was wollen wir eigentlich? Wollen wir hier alles so weiter ganz gut semi-professionell machen? Wollen wir damit ein guter Regionalligist sein und sind wir damit zufrieden? Oder wollen wir halt angreifen? Wollen wir alles ein bisschen professionalisieren und dann irgendwann aufsteigen? Dass es dann direkt in der Saison klappt, kann man natürlich nicht planen. Seitdem hat sich, glaube ich, sehr viel insgesamt beim VfB schon professionalisiert, auch wenn der Weg noch weiter ist. Die Zuschauerzahlen sind deutlich gestiegen. Ihr habt deutlich mehr Sponsoren auch hinzugewonnen seitdem. Mit welchem Ziel startest du in deine zweite Mission beim VfB? Kann man das benennen?
Ja, Ziel für die Saison meinst du jetzt?
Ja.
Oder generell?
Ich würde es erstmal generell formulieren. Vielleicht frage ich gleich nochmal nach einem Saisonziel, aber machen wir erstmal generell so. Was ist das, was du dir jetzt vorstellst? Weil der VfB ist definitiv einen Schritt weiter als damals. Dennoch ist er, stand jetzt im Tabellenkeller der Regionalliga Nord. Das heißt also jetzt rein tabellarisch steht er nicht weiter vorne, aber es hat sich natürlich mit der Entscheidung pro Stadion, mit der Entwicklung rundherum, mit der Drittligasaison doch einiges getan. Also wo kannst du jetzt ansetzen, um den Verein hoffentlich wieder einen Schritt nach vorne zu bringen?
Also ich würde behaupten, dass ich nie zu einem Verein gehen würde, wo ich keine Zukunft sehe. Mhm. Wenn man sich so meine Karriere, mein Leben anguckt, bin ich ein sehr treuer Mensch. Ich habe selbst als Spieler 4 Vereine nur gehabt, mit Jugend einbezogen. Also Jugend und Herrenfußball habe ich 4 Vereine gehabt.
Kickers Offenbach, SV Wilhelmshaven habe ich sofort im Kopf. Wer war es noch? Oberneuland, glaube ich auch. Ne?
Also ich war bei Kickers Offenbach komplett in der ganzen Jugend, von klein auf bis sogar 4 Jahre Herren. Dann bin ich nach Neumünster gewechselt, war dort ein Jahr, bin dort auch genug gegangen, weil der Verein wirtschaftlich dann echt Probleme hatte. Bin dort dann nach Wilhelmshaven und war da, ich lebe da jetzt seit fast 20 Jahren, habe da über, glaube ich, über fast 15 Jahre gespielt und war da für ein Jahr mal in Oberneuland. Und das war's. Und das zeigt, und auch als Trainer, ich habe 4 Jahre lang jetzt beim VfL gearbeitet, war fast 3 Jahre hier beim VfB. Also ich bin nicht erpicht zu gehen, aber dafür brauche ich auch Vereine, wo ich sehe, das macht für mich Sinn, auch dort zu sein. Und das war jetzt für mich der VfB, weil ich nochmal, wenn wir zurückgehen, hier was gesehen habe, was hier entstehen kann. Das ist, sind wir ehrlich, als ich hier angefangen habe 2020, habe ich das nicht kommen sehen. Für mich war der VfB ein Punkt, ja, hier kann man was aufbauen, aber das war eher was Eigenes für mich Persönliches, um zu schauen, wie gut kann ich eigentlich sein. Was ich dann erlebt habe, sonst glaube ich, wäre ich auch nicht zurückgekommen, ist pure Dankbarkeit, pure Wertschätzung und ein Verein, der wirklich sehr, sehr, sehr groß werden kann, auch demütig dastehen kann und arbeiten möchte. Und das ist für mich ein Ziel, das hier anzupacken, dass wir wieder dahin kommen, jetzt halt nicht vor 800 Zuschauern, sondern vor 3000 Zuschauern, so eine Stimmung zu kreieren, die so positiv ist, wie es geht, weil auch die Drittliga-Zeit, wenn man da überlegt, auch wenn es nicht lief, waren unsere Zuschauer immer für uns da. Die Mannschaft, ich persönlich, habe nie irgendwie was Negatives von den Fans gehört. Das ist für mich eine hohe Wertschätzung und zeigt, dass wir als Verein richtig wachsen können. Aber dafür müssen wir natürlich noch viel, viel aufbauen. Das hat der Verein gerade schon in die Wege geleitet. Und ich bin total bereit, diesen Weg mitzugehen und zu gucken, dass wir als Verein so wachsen, dass falls dann wieder ein Aufstieg kommt, dass wir viel besser vorbereitet sind, als es vorher war.
Um diese Zukunftsperspektive zu haben, ist natürlich das neue Stadion unabdingbar gewesen. Das ist jetzt die Entscheidung von der Stadt, ist in der Zeit gefallen, wo du eben nicht VfB-Trainer warst. Hast du dich aus der Entfernung gefreut, weil ehrlicherweise ist die Entscheidung pro Stadion ist ja auch ein Teil deiner Arbeit, auch muss man so sagen. Ne? Der VfB, natürlich hat sich der VfB insgesamt super entwickelt, aber ohne diesen erfolgreiche Zeit und diesen Aufstieg in die dritte Liga, glaube ich, wäre das so schnell nicht wieder hochgekommen, das Thema.
Definitiv. Darf man so sagen, darf man so stehen lassen. Ich habe es aber auch, ich habe mich super gefreut. Wirklich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil es für mich bedeutet, dass es hier in Oldenburg vorangehen kann, weil es wäre mit dem Marschweg wirklich auch schwer geworden. Ja. Aber auch da muss ich halt sagen, ich habe nach der Entscheidung, dass das Stadion gebaut wird, habe ich so viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die zwar auch vielleicht weiter draußen sind vom Verein, aber auch intern Nachrichten und Meldungen bekommen von Dankbarkeit. Und das hat mich wirklich berührt und das hat mir gezeigt, dass ich mit den Leuten, die hier auch da sind, eine tolle Verbindung habe und dass wir auch toll zusammengearbeitet haben und das eine tolle Zeit war, auch wenn ich am Ende entlassen wurde. Aber das eine ist das andere, das eine ist das eine und es gibt auch andere Dinge. Und da muss ich sagen, die Wertschätzung danach hat sich da auf jeden Fall immer gezeigt.
Das Stadion soll Ende 2027 stehen. Das sind noch 3 Jahre. Ist es eine Vision, dann auch Trainer des VfB zu sein? Ich weiß, Fußball ist schnelllebig, Fußball ist kann immer schnell passieren, aber ist es ein Wunsch, ein Ziel, dass du quasi dann so ein bisschen auch die Früchte deiner Arbeit erntest und beim ersten Spiel in der neuen Arena der VfB-Trainer bist?
Nein, wenn man es romantisch betrachtet, na klar. Ja. Warum nicht? Also warum sollen wir nicht hier was aufbauen, dass wir in 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren noch weiter so zusammenarbeiten, weiter wachsen und den Verein einfach nach vorne bringen? Es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendeinen Spieler, es geht um den Verein und es ist möglich. Und nochmal, ich bin jemand, der hier nicht einfach morgen weg ist, weil ich mir sage, och, das macht mir jetzt keinen Spaß. Ich habe dazu richtig Lust. Auch wenn ich jetzt sagen muss, und das soll jetzt nicht heißen, dass ich dazu nicht bereit bin. Ich habe natürlich auch Wünsche und Träume. Und für mich ist hochprofessionelles Arbeiten auch ein Punkt, den ich gerne angehen möchte. Aber man weiß nicht, wie es halt läuft. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir es mit dem VfB schaffen würden.
Das hört sich doch gut an. Allerletzte Frage, Dario. Jetzt stelle ich sie doch noch mal ein bisschen. Du hast sie gerade schon mal kurz nachgefragt. Was ist denn in dieser Saison noch drin mit der Mannschaft? Was kann man sich, ich weiß, du arbeitest die gerade erst ein, es geht jetzt erstmal um die ersten Tage und Wochen, irgendwo das Team zu stabilisieren, aber was kann man so sagen? Was ist noch drin? Was kann man sich als Ziel setzen in dieser Saison? Was wäre für dich das Wichtigste, was am Ende der Spielzeit dastehen soll? Nicht nur die Platzierung, sondern...
Ja. Ich gucke gar nicht auf die Platzierung, bin ich ehrlich.
Für mich sollte besser als die letzten drei Plätze sein, sagen wir es mal so.
Nein, für mich ist es, die Saison ist so wichtig. Auch wenn wir jetzt sagen können, wir sind, ich glaube, 19 Punkte hinter dem Ersten. Das ist für mich schon mal fast nicht machbar, sie zu bekommen. Die müssten ja schon sehr, sehr einbrechen. Ja. Aber das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Wenigstens mit der Art und Weise, dass wir es versuchen. Ob wir es dann schaffen, das ist die eine Sache. Und so viel Substanz und so viel Basis zu schaffen, dass wir es dann spätestens zur neuen Saison, dass wir da keine Anlaufzeit mehr brauchen. Dass wir da wirklich super stabil sind. Und am Ende des Tages, jede Platzierung, die wir nach oben gehen, stärkt den Rücken, stärkt das Selbstbewusstsein. Und deshalb gehe ich in die Saison und möchte jedes Spiel gewinnen und versuchen wirklich so viel positive Stimmung reinzubekommen, dass wir den Verein wieder richtig nach oben bringen, dass wir Substanz wieder haben, dass wir ein Gefühl haben von Unschlagbarkeit und dass wir Selbstverständnis haben, dass wir ein toller Verein und eine tolle Mannschaft sind.
Das sind Schlussworte, die können wir, glaube ich, so stehen lassen. Dario, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir alle können ein bisschen nachempfinden, dass das eine sehr intensive erste Woche ist. Von daher finde ich es auch nicht selbstverständlich, dass du hier vorbeigeguckt hast. Wir hören uns wieder am nächsten Dienstag, ganz regulär. Ihr könnt uns überall folgen, ihr wisst das. Dario, vielen Dank, viel Erfolg am Sonntag. Tschüss, tschüss.
Dankeschön und tschüss.